Man soll ja immer wieder wiederholen, was man gelernt hat. Gestern haben wir ein bisschen wiederholt, wer die Söhne von wem sind in der Familie Jakobs. Also können wir gerade wieder wiederholen. Wer waren die zwei Kämpfer, die zwei Kampfessöhne? Dan und Naphtali. Von wem waren die? Von Bilha, ja. Dan und Naphtali. Und die Glückskinder, Gad, Asser, von wem waren sie? Von Silpa. Ja. Und die anderen merken wir uns ohnehin, also die vier von Lea, wissen wir ja schon alle. Wie waren die vier ersten von Lea? Bitte? Der Erstgeborene? Und Ruben und dann? Simeon, Levi und Judah. Und die zwei Nachzügler von Lea? Sebulon und Issachar. Der eine heißt Wohnen und der andere heißt Lohn, Belohnung. Ja, und die Kinder Rahels sind Josef und Benjamin. Josef wurde aufgeteilt in Ephraim und Manasse. Und dann haben wir alle 12 und wir prägen uns auch ein, wo sie wohnen. Also Judah und Simeon sind zusammengeblieben und Ruben gewisserweise auch, der ist nur auf der anderen Seite vom Toten Meer. Die drei sind zusammengeblieben. Levi ist verteilt in ganz Israel. Also in dem Sinn sind sie alle vier zusammengeblieben, das, weil auch viele Leviten in Juda und Simeon und Ruben wohnten. Benjamin und Josef blieben auch zusammen. Benjamin, Ephraim und Manasse nehmen auch zusammen und die Kinder der, die anderen, die sind ein bisschen zerstreut, also vor allem Gad und Asser sind zerstreut. Gad und Asser sind getrennt, die Glückskinder sind getrennt und Naphtali und Dan waren getrennt, sind dann zusammengekommen, weil Dan nicht zufrieden war und sich selbst sein Erbteil geholt hat, ganz im Norden. Dan zog hinauf in den Norden und dann war Dan bei Naphtali ganz in der Nähe. Ja. Und Zebulon und Issachar bleiben einigermaßen zusammen. Wir sind in Josua Kapitel 14 gewesen. Und wenn wir uns heute diese Kapitel ansehen werden, was auffällt ist, Kapitel 14 bis 19, wir haben fast nur Namen und Ortschaften, Begrenzungen, aber ein paar Mal, viermal wird das unterbrochen. Also einmal wird es, also ich muss so sagen, eigentlich fünfmal unterbrochen. Nämlich in der Mitte wird kurz gesagt, Kapitel 18, dass sie zogen von Gilgal nach Silo. Dort wurde die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft aufgestellt. Aber abgesehen davon gibt es vier Unterbrechungen oder vier Anekdoten oder Geschichten, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Mitten in diesen Beschreibungen sind vier Geschichten drinnen. Zweimal zwei. Bei Juda zwei Geschichten und bei Josef zwei Geschichten. Eins in Kapitel 14 und 15, das ist Juda, dort wo Juda beschrieben wird, Judas Erbe, dort gibt es zwei Unterbrechungen. Und bei Josef in Kapitel 17, dort gibt es auch zwei Unterbrechungen. Und die sind bezeichnend, denn es geht bei all diesen vier Unterbrechungen, geht es um das Erbe, da wird gesprochen um das Erbe und da werden Bitten gerichtet in Bezug auf das Erbe. Also es beginnt mit Kapitel 14, Vers 6, da bittet Kaleb um sein Erbe. Und dann, das ist Kapitel 14, Vers 6 bis 15. Und dann in Kapitel 15, Vers 13 bis 19 haben wir wieder eine Unterbrechung. Da ist ebenfalls Kaleb, es geht immer noch um Juda, das Erbteil von Juda. Kaleb war ja von Juda. Da ist die Geschichte von Othniel und Achsa, Othniel und seine Frau. Und da wird auch gebeten um das Erbe. Da geht es auch um eine Sache, wo man bittet. Und dann in Kapitel 17, Verse 3 bis 6, als der Manasse, der Halbstamm Manasse sein Erbe bekommt, da meldet sich Zelophrat. Zelophrat, der Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machis, des Sohnes Manasses, Vers 3. Der hatte nämlich nur Töchter. Das war ein Problem, wenn man nur Töchter hat. Heute ist es kein Problem, aber damals war es ein großes Problem. Ja. Denn es wird ja immer auf die Söhne vererbt. Und wenn man nur Töchter hat, heiraten die alle weg und man hat nichts mehr. Dann bleibt nichts übrig. Die Töchter Zelophrats, die bitten auch um das Erbe. Da wird auch eine Bitte gerichtet. Und dann noch einmal in Kapitel 17, Vers 14 bis 18, da kommen die Kinder Josefs und bitten, es geht immer noch um Manasse. Die Söhne Josefs heißt es dort, Vers 14, in Kapitel 17. Und die bitten auch um ihr Erbe. Alle vier bitten in Bezug auf ihr Erbe. Dürfen wir bitten in Bezug auf unser Erbe? Ja, wir dürfen auch bitten in Bezug auf unser Erbe. Wir dürfen um mehr bitten. Vor allem dürfen wir bitten, dass unsere Augen geöffnet werden, für wie groß unser Erbe eigentlich ist. Ich meine, mehr als das, was wir bekommen, gibt es gar nicht. Aber wir dürfen beten, dass der Herr uns die Augen öffnet, dass wir mehr erkennen von dem, wie groß unser Erbe ist. Und genau das sagt der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 18. Epheser 1, er bittet, es geht schon in Vers 15 los, er bittet für die anderen Gläubigen in Ephesus, dass der Herr ihnen die Augen öffnet, dass sie sehen, wie groß ihr Erbe ist. Und wir dürfen auch bitten für uns selber, wenn Paulus für uns gebeten hat, dass Gott uns die Augen öffnet, dann dürfen wir auch beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Und wir dürfen auch bitten, dass Gott uns die Augen von dem Bruder und von der Schwester und von den anderen auch noch öffnet, zu sehen, wie groß und wie herrlich das Erbe ist. Vers 18, die Augen eures Denkens seien erleuchtet, mögen erleuchtet werden und mögen erleuchtet sein, um zu wissen, welches die Hoffnung eures Rufes ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft ist für uns, die Glaubenden. Welches die Größe seiner Kraft ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in Christus wirkte und die jetzt auch in uns wirksam geworden ist, diese große Kraft. Also es geht um, dass die Augen geöffnet werden in Bezug auf die Zukunft, zu der wir berufen worden sind oder gerufen worden sind, und in Bezug auf den Reichtum dieses Erbes in den Heiligen und in Bezug auf die große Kraft in den Heiligen, in den Gläubigen. Wir dürfen beten und wir sollen auch beten, wir sollen immer wieder beten, in Bezug auf unser Erbe, dass der Herr uns die Augen öffnet. Wir werden dann, wir kommen ohnehin gleich dazu, ich möchte jetzt nicht vorgreifen zu diesen Kapiteln. Also Josua und Eleazar, der Priester, waren verantwortlich für die Aufteilung oder Verteilung des Landes, Kapitel 14, Vers 1. Dies ist es, was die Söhne Israels als Erbe im Land Kanaan erhielten, was ihnen der Priester Eleazar und Josua, der Sohn Nuns, und die Familienoberhäupter der Söhne Israels, also die Stammesfürsten, die restlichen Fürsten der Stämme, der 9,5 Stämme, der Söhne Israel Also das ist es, was die Söhne Israels austeilten, als Erbe austeilten, durch das Los ihres Erbteils, wie der Herr durch Mose geboten hatte. Also wir beachten, es geschah durch das Los, und das Los, das wurde als Gottes Urteil, als Gottes Los anerkannt. Also so wie das Los gefallen ist, so hat Gott entschieden. Man hat das Los geworfen, wer bekommt was? Und zuerst einmal über die Stämme und dann von den Stämmen, welche Gegenden kommt wer, welche Sippe innerhalb des Stammes kommt wohin. Auch da hat man das Los geworfen. So bekam jeder sein Land zugeteilt. 9,5 Stämme erhielten jetzt ihr Erbteil, die 2,5 hatten es schon bekommen, das hatten wir in Kapitel 13 gelesen gestern. Ein Stamm, nämlich Levi, bekam kein Erbteil im Lande, außer dass er dann Städte zum Wohnen bekam und deren Bezirke für das Vieh und für die Habe. Übrigens, die Levitenstädte, wir kommen dann auch noch dazu in Kapitel 21, die Levitenstädte, was war nicht so gedacht, dass die nur von den Leviten bevölkert werden sollten. Nein, das war so, dass einfach dort ein Teil der Leviten wohnen durfte und den Rest der Stadt durften natürlich andere, nämlich die, der jeweilige Stamm, der dort war, ja, dort wohnen. Aber den Leviten wurde da also das zugeteilt, so viele Leviten da waren. Es waren ja 23.000 Leviten beim Auszug aus Ägypten, waren 23.000 Leviten, das waren die Männer. Wenn wir die Frauen noch dazu rechnen, haben wir 46.000. Und wenn wir dann noch die Kinder rechnen, dann sind es noch mehr. Und die mussten aufgeteilt werden auf diese 12 Stämme. Wenn man das dann ausdividiert, ja, 46.000, 50.000, geteilt durch 12, 48.000 geteilt durch 12, gibt 4.000 pro Stamm etwa. Und die mussten dann, oder so muss ich sagen, 48.000 geteilt in 48 Städte, gibt also 1.000 Leviten pro Stadt, wenn wir jetzt grob rechnen. Da hatten noch andere auch Platz. Wobei die Kinder schon, ja, sind jetzt Kinder schon mitgerechnet, also Frauen sind schon mitgerechnet und die Kinder auch, ja. Was noch auffällt hier, wenn wir dann lesen werden, in Kapitel 14 und 15, Juda wird sehr breit behandelt. Kapitel 14 und 15 ist am meisten Platz, wird verwendet für Juda. Juda hat eine besondere Stellung. In den späteren Jahren wird Juda eine große Rolle spielen in der Geschichte Israels. Und vor allem dann natürlich ab der Teilung, das Südland war länger, bis es dann in die Gefangenschaft geführt wurde und dann kamen sie zurück. Auch da waren die meisten Juden, die zurückkamen, waren auch andere dabei, aber Juden waren die meisten. Also Juda spielte eine sehr große Rolle. Lesen wir Kapitel 14, Vers 6 bis 15, Kaleb. Das Erbteil Kalebs innerhalb von Juda. Und dies ist es, was die Söhne Israels als Erbe im Lande Kanaan erhielten, was Eleazar der Priester und Josua der Sohn Nuns, ich lese falsch, Vers 6. Und die Söhne Judas traten in Gilgal zu Josua und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort, das Jahwe zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht Jahwes, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin Jahwe meinem Gott völlig nachgefolgt. Also treu, völlig, gänzlich nachgefolgt. Und siehe, Jahwe hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat, diese 45 Jahre. Seitdem Jahwe dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Kampf, um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Bergland, von dem Jahwe an jenem Tage geredet hat. Denn du hast an jenem Tage gehört, dass die Enakiter dort sind, und große, feste Städte. Vielleicht ist Jahwe mit mir, dass ich sie vertreibe, so wie Jahwe geredet hat. Und Josua segnete ihn und gab Kaleb dem Sohn Jephunnes Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenisiter, zum Erbteil, bis auf diesen Tag, weil er Jahwe, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war. Der Name Hebrons aber war vorher Stadt des Arba. Er war der größte Mann unter den Enakitern. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Kaleb war dem Herrn völlig nachgefolgt. Ganz. Das ist das, was Gott möchte. Ganze Nachfolge. Und Kaleb war so einer. Ganze Nachfolge. Ist auch für uns. Völlig nachfolgen. Keine halbe Sache. Und wir werden erinnert an jene Episode in 4. Mose 13, wo die Kundschafter ausgesandt worden waren. Kaleb war nicht abgefallen in den Unglauben wie die anderen 10. Und die haben die Riesen gesehen dort. Die kamen ins Land, gerade an dieser Stelle, die kamen hinüber und gerade dort bei Hebron haben sie die Riesen gesehen. Und genau diese Gegend, wo sie die Riesen gesehen haben, die will jetzt Kaleb haben. Diese möchte ich haben. Schon interessant, oder? Kaleb ist ein Vorbild für viele Israeliten später. Einer, der dem Herrn völlig nachgewandelt ist. Es ist immer die Gefahr, dass man so mit Mittelmäßigkeit zufrieden ist. Gott will nicht Mittelmäßigkeit. Ja. Also wenn ich da zum Essen eingeladen werde, bei einer von diesen netten Familien hier, und dann kriege ich das Essen und dann fragen sie mich, wie hat es geschmeckt, und ich sage mittelmäßig. Was werden die denken? Gott will nicht Mittelmäßigkeit. Gott will Erstklassigkeit. Ja. Völlig nachgefolgt. Ja, was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten. Kaleb, als er alt wurde, der ging nicht in Pension, sondern er vertrieb die Riesen, ein 85-Jähriger. Was der ganze Stamm nicht schaffte, der ganze Stamm Juda, bei Juda werden wir dann lesen, sie vertrieben nicht und sie vertrieben nicht. Kaleb hat es geschafft. Wir lesen das in Kapitel 15, Vers 63. Die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, die Söhne Juda konnten sie nicht vertreiben. 15, 63. Die Söhne Judas konnten nicht die Jebusiter aus Jerusalem vertreiben. Aber Kaleb hat die Enakiter vertrieben. Ich habe schon gestern gesagt, es braucht gar nicht viele, aber es braucht solche, die von ganzem Herzen dem Herrn dienen. Kaleb, der war nicht dabei, als das goldene Kalb gemacht wurde. Der hat nicht mitgesündigt. Der hat sich geweigert, als die Israeliten gesagt haben, wir ziehen nicht in das Land. Der hat gesagt, doch, wir ziehen in das Land. In 4. Mose 13. Und dann hat er geduldig gewartet, als Gott gesagt hat, sie dürfen nicht ziehen. Dann hat er geduldig gewartet, hat das auf sich genommen, obwohl er ja eigentlich einziehen hätte dürfen. Er war treu gewesen. Aber er hat das auf sich genommen. Er war nicht rebellisch. Jetzt darf ich doch nicht ins Land. Er hat verzichtet zu genießen. Aber als er dann endlich ins Land kam, dann wollte er ein großes Stück und er wollte die großen Riesen vertilgen. Austilgen. Ja, hier bei Kaleb. Mose hat ihm geschworen damals, Vers 9. Mose hatte ihm geschworen, in Ewigkeit, dir und deinen Söhnen soll das zum Erbteil gegeben werden. Denn du bist Jahwe, deinem Gott, völlig nachgefolgt. Und Vers 12. Du Du hast dort an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große und feste Städte. Vielleicht ist Gott mit mir. Vielleicht bedeutet nicht, dass er gezweifelt hat daran, an Gott. Natürlich nicht. Es ist einfach eine demütige Redensart. Mit der Hilfe des Herrn können wir es schaffen. Mit der Hilfe des Herrn. Wenn der Herr mit uns ist, dann werden wir es ganz sicher schaffen. Wichtig ist, dass wir in der richtigen Haltung sind, sodass er mit uns sein kann. Aber es ist demütig in der Art, wie er hier redet. Vertreiben bedeutet nicht nur fortjagen, vertreiben bedeutet ausrotten. In diesem Abschnitt immer wieder. Es geht ja darum, dass sie gänzlich vertrieben werden. Das heißt, so vertreiben, dass sie nicht mehr zurückkommen können. Also wirkliche Ausrottung ist hier gemeint. Und Vers 13, und Josua segnete ihn. Das heißt, er wünschte ihm Segen. Ein Mensch kann ja nicht den anderen Menschen in dem Sinne segnen. Er kann beten dafür, dass Gott ihn segnen möge, in diesem Vorhaben, die Enakiter zu vertreiben. Er segnete ihn. Hat gebetet in diesem Sinne und ihm gewünscht, dass Gott ihm Gelingen geben möchte. Und dann wird uns das Erbteil Judas beschrieben. Wir haben hier vier große Bereiche. Zuerst die Verse 21 bis 23 heißt 29 Städte. Das ist jetzt Kapitel 15. Oder vielleicht lesen wir zuerst mal einige Verse hier. Und das Los fiel für den Stamm der Söhne Judas. Kapitel 15. Das Los fiel für den Stamm des Söhne Judas nach ihren Familien zur Grenze Edoms hin. Edom also im Süden des Landes zur Wüste Sin. Wenn man hier sieht auf der Karte, grün unten Edom, von dort weg, im äußersten Süden. Vers 2, und ihre Südgrenze war vom Ende des Salzmeeres, also vom Ende des Toten Meeres herüber, bis von der Zunge, die sich in Richtung Südland wendet, und sie streckte sich gegen das Südland hin von der Anhöhe Akrabim und ging hinüber nach Zin, also in die Wüste, und sie stieg hinauf südlich von Kadesh Barnea. Sieht man hier? Ah, sieht man nicht. Okay, man sieht. Ein bisschen raufrutschen. Jetzt sieht man es, oder? Ja, Kadesh Barnea. Vers 3. Und sie stieg hinauf südlich von Kadesh Barnea und ging hinauf nach Hezron und stieg hinauf nach Adar. Ist hier nicht eingezeichnet. Adar. Und wandte sich nach Karka und so weiter, ging hinüber. Und dann heißt Vers 4, ging hinüber nach Azmon und lief aus am Bach Ägyptens. Sehen Sie den Bach Ägyptens? Das ist die Grenze. Er heißt hier Wadi El Arish. Der Bach Ägyptens. Wadi El Arish, der wird öfters erwähnt, wenn die Grenzen Israels erklärt werden, heißt es vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat. Also manchmal wird das so erwähnt. Der Bach Ägyptens, Wadi El Arish. Und das Ende der Grenze war zum Meer hin, das ist das Westmeer, das Mittelmeer. Das soll eure Südgrenze sein. Die Grenze nach Osten war das Salzmeer, das Tote Meer, das ist klar, bis an das Ende des Jordans. Und die Grenze an der Nordseite war von der Meereszunge an, vom Ende des Jordans. Und die Grenze stieg hinauf nach Bet Hogla und ging hinüber nördlich von Bet Araba. Das ist hier also das orange Gebiet. Und die Grenze stieg hinauf nach, zum Stein Bohans und so weiter, also bei Ruben vorbei. Vers 7, und die Grenze stieg zum Tal Achor, das ist das Tal, wo der Achan getötet wurde, hinauf nach Debir. Das ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber das ist also die Nordgrenze, dort diese nördliche Grenze von Juda. Und wandte sie nördlich nach Gilgal. Gilgal kennen wir, Jericho, Gilgal, verläuft die Grenze. Nördlich nach Gilgal, das der Höhe Adumim gegenüber liegt, südlich von Bach. Und die Grenze ging hinüber zum Wasser in Semesh und ihr Ende war bei Enrogel und so weiter. Dann Vers 8, die Grenze stieg das Tal der Söhne Hinnoms hinauf. Söhne Hinnoms, wissen Sie, was das ist? Das Tal des Sohnes Hinnoms, das ist das Gehenna. Das ist das Tal bei Jerusalem. Gehenna. Die Gehenna, das war das Tal, wo da hat man den Abfall verbrannt. Das war das Mülltal. Und dort war es immer Feuer. Und der Herr Jesus, wenn er von der Hölle spricht, spricht er von der Gehenna. Von dem Tal, wo immer Feuer ist. Tal der Söhne Hinnoms. Dort wurden auch früher sogar Menschen geopfert, so viel ich in Erinnerung habe, in einer Stelle. Ich weiß es nicht mehr, wo das war. Aber dort, hier haben wir es, 2. Könige 23, Vers 10 sollte das sein. Jedenfalls dort war... Dieses wurde verwendet für das Bild von dem Herrn Jesus, wenn er von der Hölle spricht. Ja? Das Tal des Sohnes Hinnoms. 2. König 23, Vers 10, möchte ich gerade schauen. Ja, dort hat man Kinder durchs Feuer gehen lassen. Er verunreinigte das Tofel, das im Tal der Söhne Hinnoms lag, damit niemand mehr seinen Sohn und seine Tochter, dem Moloch, durchs Feuer gehen ließe. Dort haben diese Götzendiener, sogar Israel war in Götzendienst gefallen, dort haben diese Götzendiener dem Moloch ihre Kinder verbrannt. Ein schreckliches Tal. Also, Vers 8. Die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf zur Südseite der Jebusiter. Jebusiter, das sind die Jerusalemer. Ja, das ist Jerusalem, wird auch hier gesagt. Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg zum Gipfel des Berges hinauf, das ist der Berg von Jerusalem, der vor dem Tal Hinnom nach Westen, am Ende der Talebene der Rephaiter, nach Norden liegt. Also hier die Gegend von Jerusalem. Und die Grenze zog sich herum vom Gipfel des Berges zur Wasserquelle Neftoach und lief zu den Städten des Berglands Ephron hin und die Grenze zog sich herum nach Baala und das ist Kirjat Jearim. Kirjat Jearim ist ja sehr bekannt geworden später. Dort gab es immer wieder, ist das hier eingezeichnet? Nicht. Kirjat Jearim. Und von Baala wandte sich die Grenze nach Westen zum Bergland Seir. Seir ist das Gebirge, wo eine Zeit lang der Esau war, im Gebirge Seir. Ging hinüber zur Nordseite des Berges Jerim, das ist Kesalon und so weiter. Beth Shemesh, Timna kennen wir. Timna ist eine wichtige Stadt. Timna kommt vor in Josua 19, Vers 43. Josua 19, Vers 43. Für Josua. Elon, Timna. Nein, es war nicht das Erbe von Josua. Das Erbe von Josua war Timnat. Timnat. Serach. Das war später. Das war im Ephraim. Entschuldigung. Timna. Und die Grenze lief zur Nordseite von Ekron hin und die Grenze zog sich herum nach Schikaron und ging hinüber zum Berg Baala und so weiter. Dann geht es zum Meer hin, also zum Westmeer, Vers 11. Vers 12, und die Westgrenze war das große Meer und die Küste, das war die Grenze des Sohnes Judas nach ihren Familien. Also das ist ein sehr großes Gebiet, man sieht das hier auch auf der Karte. Vers 13, und Kaleb, dem Sohn Jephunnes, gab er einen Teil inmitten der Söhne Judas nach dem Befehl Jahwes an Josua, die Stadt Arbas des Vaters Enaks, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Achiman und Talmai, Kinder Enaks. Keil meint, das sind drei Geschlechter, nicht nur drei Söhne, drei einzelne Leute, sondern das sind drei Sippen, meint er. Also das waren mehrere, nicht nur drei Riesen. Kann sein, ich weiß es nicht, ob er recht hat. Also, wir können uns merken, für uns wichtig, Juda war also nicht fähig, die Kanaaniter zu vertreiben. Ah, das wird erst gesagt. Das geht dann weiter, wir lesen jetzt nicht alles, das sind jetzt nur noch Namen. Aber in Vers 63 wird uns gesagt, dass die Jebusiter konnten nicht vertrieben werden. Die Jebusiter wohnten zusammen mit den Söhnen Juda in Jerusalem bis zum heutigen Tag. Also Juda war nicht fähig, diese Leute dort zu vertreiben. In Richter, Kapitel 1, lesen wir in Bezug auf Juda, in Richter 1, Vers 17, Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin und sie schlugen die Kanaaniter, die Zephat bewohnten, und sie vollstreckten an ihnen den Bann und sie gaben der Stadt den Namen Horma. Doch nahm Juda Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz, ebenso Aschkelon und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Natürlich, dann kann man sie natürlich nicht vertreiben, die haben eiserne Wagen. Merken wir, das ist mir denke ich auch manchmal so, oder? Ja, also den Feind in meinem Leben, den kann ich nicht vertreiben, der ist zu stark. Das schaffe ich nicht. Ja, aber Moment einmal. Es ist ja nicht gesagt, dass wir, es geht ja nicht um unsere Kraft. Vorher wurde gesagt bei Juda, der Herr war mit Juda. Und wenn der Herr mit Juda ist, dann kann man auch gegen Feinde kämpfen, die eiserne Wagen haben. Also das haben jedenfalls in Richter Kapitel 5 die Deborah und der Barak bewiesen, dass man auch gegen die Kanaaniten mit eisernen Wagen an kann. Wenn der Herr mitstreitet, dann schickt er einfach ein bisschen Regen und dann wird die Wüste zu Schlamm und dann steckt man im Wagen drinnen und bleiben die Kanaaniter im Schlamm stecken und die Israeliten haben einen wunderbaren Sieg davongetragen. In Richter Kapitel 4 und 5. Der Herr ist ja mit uns. Zu seiner Zeit kommt dann der Regen. Ja. Da wäre also eiserne Wagen nur ein Nachteil gewesen für die Israeliten. Sind wir froh, dass die Israeliten keine eisernen Wagen angenommen hatten. Also es wäre wunderbar möglich, der Herr kann. Das ist hier so schade, dass Juda nicht die Kanaaniter vertreiben konnte, weil sie eiserne Wagen hatten. Aber der Kaleb war fähig, die Riesen zu vertreiben, ohne Probleme als 85-Jähriger. Weil der Herr mit ihm war und weil er treu gewesen war. Und wir dürfen hier auch Lektionen daraus ziehen für unseren Kampf. Manche Feinde in unserem Leben, die erscheinen uns so riesengroß und wir sagen, ich schaff's einfach nicht. Das ist ja nicht gefragt, ob ich es schaffe. Ich muss lernen, mit dem Herrn die Sache anzugehen und im Glauben voranzugehen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Herr möge uns ermutigen durch Kaleb, durch Leute wie Kaleb. Und dann denken manche, aber ich bin zu alt. Ich bin jetzt zu alt. Ich rede jetzt zu jungen Leuten, viele von uns sind ja junge Leute. Also es ist vielleicht in den Wind geredet, was ich jetzt sage, aber vielleicht später erinnern Sie sich vielleicht daran. Sagen wir, ich bin zu alt, ja. Ich kann jetzt nicht mehr. Der war 85 Jahre. Das hat der Bruder Wirsby so schön geschrieben. Ich möchte das nochmal vorlesen. Bruder Wirsby hat da über das Alter Das Alter hat er kurz geschrieben. Ich finde es jetzt nicht. Kaleb. Hier auf Seite 128 und 129. Du hast dein Erbteil in Christus bereits erhalten und kannst jede geistliche Segnung in Anspruch nehmen, Epheser 1, Vers 3, da dir ein herrliches Erbe bevorsteht. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 6 soll das heißen hier, nicht 3, 1. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 6. Erhebe dein Haupt, das Beste kommt noch. Kaleb war 85 Jahre alt, aber er suchte nicht nach einer leichten Aufgabe, die einem alten Mann angestanden hätte. Er bat Josua um Berge zum Erklettern und um Riesen zum Überwinden. Seine Kraft war in dem Herrn und er wusste, dass Gott ihn niemals aufgeben würde. Das Geheimnis von Kalebs Leben ist in einem Ausdruck verborgen, der in der Heiligen Schrift 6-mal wiederholt wird. Ich bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt oder treu nachgefolgt, heißt es in dieser Übersetzung. Kaleb war ein Überwinder, weil er Glauben an den Herrn hatte. Lektion: Wir sind nie zu alt, um neue Eroberungen des Glaubens in der Kraft des Herrn zu machen. Wie Kaleb können wir Berge einnehmen und Riesen bezwingen, wenn wir völlig dem Herrn nachfolgen. Es spielt keine Rolle, wie alt wir werden. Wir dürfen niemals davon ablassen, dem Herrn zu vertrauen und ihm zu dienen. Es hat mich so bewegt. Ich habe mit Bruder Herbert Janssen zusammengearbeitet und arbeite immer noch zusammen. Er ist 91 und er möchte immer noch dem Herrn dienen. Im Moment ist es schwieriger, weil er hat so Probleme mit seinen Gliedern und die muss er ständig in Bewegung halten und da kann er nicht gleichzeitig am Computer arbeiten, wenn er sich ständig bewegen soll oder viel bewegen soll. Aber er möchte dem Herrn dienen. Keine Pension. Ich bin jetzt zu alt, um zu dienen. Ne? Kapitel 15, Vers 15 wird da weiter beschrieben. Kapitel 15, Vers 15, von dort zog er gegen die Bewohner von Debir hinauf, der Kaleb nämlich. Von dort zog er gegen die Bewohner von Debir hinauf. Der Name von Debir war vorher Kirjat Sefer, die Stadt des Buches. Ich weiß nicht, welches Buches. Und Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenas, ein Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, ein Feld von ihrem Vater zu fordern, und sie sprang vom Esel herab, und Kaleb sagte zu ihr, was hast du? Und sie sagte, gib mir einen Segen, denn ein Land im Südland, also ein Land des Negev, ein Land des Südlands, ein Wüstenland, hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Da ist dieser Othniel. Also diese Kirjat Sefer, diese Stadt, muss eine starke, befestigte Stadt gewesen sein, sodass jetzt der Kaleb ausruft, wer das einnimmt, der bekommt einen besonderen Lohn, der bekommt seine Tochter. Das ist sehr schön, wie er die Tochter einsetzt, um noch mehr rauszukriegen von dem Erbe. Man kann auch die Kinder einsetzen, um noch mehr zu bekommen vom Erbe. Ja, ist doch herrlich, oder? Wir möchten einfach mehr, wir möchten einnehmen für den Herrn. Und wenn die Kinder mithelfen können, dann verwenden wir die Kinder dazu. Einfach, wir wollen vorwärts kommen. Und der Othniel, das ist ein erquickender Bursche. Bursche darf ich nicht sagen, er war der Bruder Kalebs, also so jung wird er nicht mehr gewesen sein. Wenn Kaleb schon 85 war, damals hat man vielleicht auch schon ein bisschen später geheiratet als heute. Bitte? Ja, das ist die Frage. Manche sagen, es ist der Neffe, manche sagen, er ist der Bruder. In meiner Übersetzung heißt es in Vers 17, Othniel, der Sohn des Kenas, ein Bruder Kalebs. Andere Übersetzungen haben, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. Das ist im Hebräischen beides möglich. Das ist eine Frage des Übersetzens. Aber Keil hat argumentiert, es hieße der Bruder Kalebs. Das ist 15, Vers 17. Wie heißt es? In Schlachter heißt es des Bruders Kalebs. Wie heißt es in Schlachter? des Bruders Kalebs. Elberfelder, die neue Elberfelder hat es wie? Ich habe die alte Elberfelder hier. Moment, ich muss schauen. 15, 17. 15, 17. Ein Bruder Kalebs. So hat es auch die Dabar und Pfleider. Nein, Pfleider hat des Bruders. Die Septuaginta hat der jüngste Bruder Kalebs. Die Zürcher hat der Bruder Kalebs. Die Menge hat ein Bruder Kalebs. Die Meister hat ein Bruder Kalebs. Herder hat ein Bruder Kalebs. Die Neues Leben hat des Bruders Kalebs. Luther hat des Bruders Kalebs in der Luther 1545. Das wurde dann korrigiert in Luther 1912 auf der Bruder Kalebs. Dann wurde es umkorrigiert auf Luther 84 des Bruders Kalebs. Die waren sich nicht einig, die Luther-Revisoren. Und dann der Van Heiden hat in der neuen evangelistischen Übersetzung der Sohn von Kalebs Bruder, also des Bruders Kalebs. Also so und so, die sind sich gar nicht einig, die Übersetzer. Keil, das hatte ich gestern noch gelesen. Also, Othniel war Kalebs jüngerer Bruder. Nach Richter 1, Vers 13 und 3 und Richter 3, Vers 9. Richter 1, Vers 13 Richter 1, Vers 13, da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, ja, das ist das gleiche Problem, der jüngere Bruder Kalebs oder des jüngeren Bruder Kalebs. Und Kapitel 3, Vers 9, noch das. Othniel, den Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs, und die anderen sagen, des jüngeren Bruder Kalebs. Aber selbst Buber hat einen Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. Mhm. Bitte, ja. Muss ich mal schauen, warum er. Ja, eben, das ist eben das Problem. Der Kenas könnte der Großvater sein oder ja. Also die Übersetzer ringen da alle. Wir müssen es offen lassen, ist ja auch nicht so ein großes Problem jetzt für uns. Wie alt er jetzt war, vielleicht war er doch noch jünger. Aber gehen wir zurück zu Othniel. Othniel heißt der stark ist durch Gott. Ist das nicht herrlich? Othniel, der stark ist durch Gott. Erquickend. Und sein Geheimnis? Eine gute Frau. Eine gute Frau, die geliebte Achsa. Die Fußspange, die Fußfessel, aber die fesselte nicht seine Füße. Nein, nein, die hat ihn sogar angetrieben. Im Gegenteil, ja. Der Lila, die war gerade das Gegenteil. Der erste Richter, Othniel wurde der erste Richter, später dann, in den Richterzeit. Othniel wurde der erste Richter und er hatte eine gute Frau, die ihn antrieb. Komm, wir holen uns mehr vom Erbe, wir brauchen Wasser. Genau, richtig, recht hat sie. Natürlich. So viel vom Erbe wie nur möglich sollen wir uns holen, oder? Und im Gegensatz ist der letzte Richter, der Simson, der hatte Probleme mit den Frauen. Und die Delilah, der hat ihn fast umgebracht. Tut mir leid, dass ich da... Es kommt nichts, gar nichts. Es geht es gar nicht mehr. Nun, wir machen hier gleich Pause, dann können wir das reparieren mit dem Beamer. Aber inzwischen noch, ich möchte es fertig machen, die gute Frau, die Geliebte, Achsa, die hat, also im Gegensatz zu wie zu Simson, der schlechte Frauen hatte und dem die Frauen dann schließlich das Augenlicht genommen haben, beziehungsweise Gott hat ihm es genommen, aber er hatte ja Probleme mit seinen Augen, der Simson. Dann hat Gott gesagt, wenn du Probleme hast mit den Augen, dann nehme ich dir die Augen weg und dann ist das Problem geklärt und dann kannst Buße tun, kannst dich bekehren und dann gebrauche ich dich nochmal ganz mächtig. Und das ging so wunderbar bei Simson. Der Herr hat ihn einfach gezüchtigt. Aber bei Othniel, diese Achsa hat ihn motiviert. Da hat sie gedacht, oh, die Achsa zu kriegen, das lohnt es sich. Da lohnt es sich, dass ich jetzt hingehe und gegen Kirjat Sefer kämpfe. Und er hat seinen Lohn bekommen, er hat die Achsa, die gute Frau, dann bekommen. Und sie hat ihn weiter motiviert zu einem Kampf, zu einem geistlichen Kampf für den Herrn. Spornte ihn also an zum Bitten. Im guten Sinne also, hat sie ihn angespornt, bitte doch den Vater, dass er uns da noch mehr gibt. Und sie bekamen, der, motiviert von der Liebe zu ihr, eroberte eine Stadt, mit der Stadt bekam er eine Frau, mit der Frau bekam er ein Erbe und diese Frau spornte ihn an, dass er noch Wasserquellen dazu bekam. Er bekam immer mehr. Wer hat, dem wird gegeben und er wird die Fülle haben. Und wer nicht hat, wie Simson, dem wird noch das genommen, was er hat, was er zu haben meint. Ja, Lektion für uns. Der einzige, ja, ich muss da noch was hinzusagen. Das geschah in einer Zeit, das Richterbuch sagt uns das, das geschah in einer Zeit, als Israel schon anfing, sich mit der Welt zu Kompromisse zu schließen. Als Juda, also der Stamm Juda, schon anfing, ein bisschen Kompromisse zu schließen mit der Welt. Und wir wissen ja, es wurde immer schlimmer, in dem Buch Richter, Kapitel 2 und Kapitel 3 lesen wir davon, und genau in die Zeit hinein berief Gott den ersten Richter. Und es brauchte eine gute Ehe. In einer Zeit, wo das Volk begann, Hurerei zu treiben mit anderen Götzen. Da ist dieser Mann ein leuchtendes Vorbild, der stark ist durch Gott. Ich habe mir aufgeschrieben als Lektion, der einzige Schutz vor der Welt ist, den einen zu lieben, der mich anspornt, das himmlische Erbe zu erlangen. Wer sein Herz an Christus verliert, der wird die Welt überwinden. Der liebte jemanden, der ihn anspornte, das himmlische Erbe zu erlangen. Und wir dürfen einen lieben, der ist der Herr Jesus Christus. Und der spornt uns an, das himmlische Erbe zu erlangen. 1. Johannes 2, Vers 15 folgende. Liebt nicht die Welt. Liebt nicht die Welt. Die hasst euch, sagt der 1. Johannesbrief. Die Welt hasst euch. Liebe nicht jemand, der dich hasst. Siehe Simson. Liebe nicht jemand, der dich hasst. Liebe jemand, der dich anspornt. Wer die Liebe zur Welt hat, der hat die Liebe zum Vater nicht in sich und die Liebe des Vaters nicht. Aber die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist so eine Illustration zu diesem Vers hier. Der Othniel. Wer hat, dem wird gegeben werden, der wird die Fülle haben. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, unser Vertrauen auf den Christus, der uns anspornt, der uns helfen möchte, der uns beistehen möchte, die Feinde zu besiegen. Welch eine Ermutigung dieser Mann. Und das mitten in einer so langweiligen Geschichte über Grenzen und Städte. Jahebetz war auch so einer. Im Buch der Chronik, da siehst du nur Namen und plötzlich liest du Jahebetz. Und bei Jahebetz heißt es, und der sprach ein Gebet. Und das Gebet war, o Herr, dass du mich segnen würdest und dass du meine Grenzen mehren würdest und machen würdest, dass mich das Böse nicht behindert, so als frei zitiert. 1. Chronik 4, Vers 9. 1. Chronik 4, Vers 9. Jahebetz war geehrter als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jahebetz, indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jahebetz rief zu dem Gott Israels und sprach, wenn du mich reichlich segnetest und meine Grenzen mehrtest und erweiterst und deine Hand mit mir ist, dass du das Übel fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er bat. Gott ließ kommen. Das ist auch so, mitten im Geschlechtsregister, das sticht hervor hier. Und hier ein Othniel und seine Tochter. Ja, Othniel war zu höflich, dass er hat sich zum Schwiegervater das nicht zu sagen traut und da hat ihm die Tochter dann Mut gemacht und da hat sie dann selber, ist sie vom Esel gesprungen. Keil meint, das war der Esel, der speziell bereitet wurde für die Hochzeit und wenn sie da vom Esel springt, dann heißt sie, hat sie eine besondere Bitte und dann hat sie das ausgenutzt und hat diese Bitte an den Vater gerichtet und sie bekamen die Quellen und ein fruchtbares Land. Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Judas nach ihren Familien, Vers 20. Und die Städte des Stammes der Söhne Judas gegen die Grenze nach Edom hin waren so und so. Wir lesen die nicht. Es sind hier ganz viele Städte, die aufgeführt werden. Das geht bis zur Niederung hin. Eshtaol und Zorah, das ist die Gegend, wo Simson war später. Und das war Vers 33. Libna war dabei und all diese Städte, ganz viele Städte, werden hier aufgezählt bis Vers 62. Dann wollen wir hier Pause machen.